Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Tobi, Tag 347 in Lockdown. Aber es gibt ja schönerweise das Internet. Auch zu Corona-Zeiten machen wir Podcast. Und zwar heute mit Tobi.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und mit Timo.
Auch einen wunderschönen guten Tag.
Wie geht's uns dreien?
Blendend.
Blendend.
Das ist ja wieder E-Pod-Zeit.
Ah, da kann's einem gar nicht schlecht gehen. Und Timo freut sich auch, dass endlich wieder Podcast ist.
Ja, endlich mal wieder dabei. Ich war ja jetzt, gut, man kann jetzt nicht sagen, ich war die letzten Wochen viel unterwegs. Das wäre einfach gelogen. Aber ich war ja jetzt das letzte Mal bei der letzten Live-Sendung, glaube ich, dabei, als wir Phil verabschiedet haben.
Naja, und die Watch-Partys ne?
Ah ja, stimmt. Oh ja, das hat Spaß gemacht. Nee, und deswegen freue ich mich, heute mal wieder dabei sein zu können.
Und wir haben ja auch überraschenderweise, also mir kommt das immer so vor, als wäre in diesen Tagen kein Formel-E-Thema, aber irgendwie finden wir dann doch genügend Stoff, um jede Woche eine Episode zu machen. Unter anderem heute, oder rückblickend auf diese Woche, die große, leider halbwegs traurige Neuigkeit zum Formel-E-Rennen in Berlin, das leider nicht am 21. Juni 2020 stattfinden kann. Hintergrund dürfte wenig überraschend sein, ist die Verlängerung der aktuellen in Deutschland geltenden Maßnahmen bezüglich Großveranstaltungen. Die bleiben bis zum 31. August weiterhin grundsätzlich untersagt. Naja, und der Berlin-E-Prix, der eindeutig vor dem 31. August stattfindet, kann deshalb nicht stattfinden. Timo weiß ein bisschen mehr, glaube ich, darüber und kann vielleicht mal erzählen, was das zum Beispiel für die Zuschauer bedeutet, die jetzt Tickets haben oder überhaupt, was das mit dem Ampel- und Flaggensystem der Formel E auf sich hat und wann wir vielleicht mal wieder ein Rennen sehen könnten.
Ach ja, seufzt. es hat sich ja so angedeutet, aber ich hole mal ein bisschen aus. Also die Formel E hatte ja am, ich glaube, 13. März ihre Saison erstmals offiziell unterbrochen und gesagt, dass eben weitere Rennen ausfallen, nachdem schon Sanya im Vorfeld ja abgesagt wurde und Jakarta ebenfalls, oder was heißt abgesagt, verschoben offiziell. Und dann hat es ja drei weitere Rennen erwischt. Seitdem ist die Saison stillgelegt und seitdem gibt es auch dieses Flaggensystem, was sehr anschaulich ist, wie ich finde, dem sie, ja, wie, um den Zuschauern und den Fans eben zu vermitteln, wie stehen denn eigentlich die Chancen, dass wir wieder Rennen sehen. Und da kriegt jeder Monat, kriegt quasi einen Flaggenstatus zugesprochen. Das war am Anfang noch der März und April. Und mittlerweile hat man das jetzt, hat man sich da am, ich glaube, Donnerstag war es, vergangene Woche gemeldet und gesagt, der Mai und auch der Juni, in denen ja der Berlin-E-Prix gefallen wäre, fallen jetzt unter die rote Flagge. Das heißt, es wird kein Rennen stattfinden, definitiv im Juni. So, und ob der Berlin-E-Prix noch stattfinden wird, vielleicht irgendwann später, ist momentan komplett offen. Da gibt es noch keine Entscheidung, ob es vielleicht ein Geisterrennen später geben würde, wenn zumindest so, ja, größere Ansammlungen von Menschen wieder erlaubt sind, denn wenn man mal sich anschaut, wer alles bei so einem Formel-E-Rennen vor Ort ist, mal die ganzen Teamverantwortlichen, die Fahrer, die ganzen Medien, die TV-Teams, also da hängt ja wirklich sehr, sehr viel dran, auch logistisch. Und momentan ist das einfach nicht umsetzbar. Deswegen die Hoffnung bleibt natürlich, dass es ein Berlin-Rennen geben wird, aber ganz realistisch betrachtet, bis zum 31.8. wird es ja definitiv kein Rennen mit Zuschauern geben in Deutschland. Das steht fest jetzt schon. Und ich weiß nicht, Tobi, unabhängig davon, was Berlin jetzt beschlossen hat, haben die schon entschieden, was Großveranstaltungen sind? Also sind es auch die 1000-Menschen-Grenze, dass alles drunter erlaubt ist?
Also ich habe tatsächlich versucht, die Pressekonferenz anzuschauen. Das ist ja Ländersache, ne? Das ist ja das Schöne am Föderalismus. Mhm. Jedes Bundesland macht's selbst irgendwie. Und der regierende Bürgermeister Berlins hat am nächsten Tag eine Pressekonferenz abgehalten. Und da dann allerdings nur, soweit ich weiß zumindest, gesagt, Großveranstaltungen bleiben verboten. Also hat es nicht spezifiziert.
Ach so.
Ich kann das gern zum nächsten E-Pod nochmal nachliefern. Falls tatsächlich in Berlin irgendwas gilt, von wegen Großveranstaltung ist ab 100 Leuten oder sowas. Aber habe ich jetzt nicht im Kopf, dass in Berlin eine Zahl definieren würde, was eine Großveranstaltung ist, leider. Liefere ich nach.
Okay, ja. Aber es spielt, glaube ich, auch keine große Rolle, weil letztlich wissen wir in den letzten Jahren waren immer zwischen 20 und 30.000 Leute beim Berlin E-Prix. Und das ist definitiv eine Großveranstaltung. Ob man da jetzt 1.000 definiert oder vielleicht 5.000, der Berlin E-Prix fällt definitiv drunter. Das heißt, wir haben bis Ende August auf keinen Fall ein Rennen mit Zuschauern. Und wir wissen ja auch, dass die Testfahrten für Saison 7 anstehen, das Entwicklungsprogramm, dann auch die entweder in Valencia oder in Donington eben die Vorsaison-Testfahrten anstehen. Das heißt, Maximum wäre eigentlich, den Rennkalender auszuweiten bis Ende September. Also ganz theoretisch wäre es möglich, dass der Berlin E-Prix mit Zuschauern im September stattfindet, aber ich glaube da ehrlich gesagt nicht wirklich dran.
Ja, scheint mir relativ unwahrscheinlich. Es gibt ja verschiedenste Vorstellungen. Je nachdem, wem man zuhört, sollen es irgendwas zwischen 5 und 7 Rennen dann noch geben. Das sind dann wahrscheinlich wohl Doubleheader und die dann allerdings wohl weniger auf typischen Formel-E-Strecken, wie es Berlin wäre. Man denkt ja vielleicht sogar an nochmal einen Asienabschnitt, weil dort eben die Fallzahlen rückläufig sind, insbesondere in Südkorea, wo der Seoul E-Prix stattfinden sollte am 1. Mai-Wochenende. Oder vielleicht sogar in Sanya, da haben wir auch in den letzten Episoden häufiger drüber erzählt, dass ja offiziellerweise auf der Halbinsel Hainan keinerlei Corona-Fälle momentan bekannt sind und man da ja eigentlich dann fahren könnte auf der Sanya-Strecke, ausgerechnet das erste Rennen, das abgesagt wurde aufgrund des Coronavirus. Oder man fährt eben auf permanenten Strecken, ne? Valencia, Portimao oder sowas, aber dazu wissen wir einfach noch ganz und gar nichts Offizielles. Und das bleibt. Ja,
das ist alles Spekulation gerade. Ich kann vielleicht noch 2, 3 Sätze sagen zu den Tickets, nämlich unterm Strich leider, dass es nicht wirklich was zu erzählen gibt. Also ich hatte bei der Formel E auch angefragt und die Rückmeldung gekriegt, dass jetzt davon natürlich erstmal, also das war den Tag, nachdem Merkel und Co. verkündet haben, diese Events, Großevents werden eben nicht stattfinden. Und da hatte man natürlich jetzt noch keine Lösung parat. Also es geht jetzt darum zu überlegen, kann Berlin irgendwann stattfinden, wenn ja, in welcher Form? Und ich denke mal, dass damit auch das Handling der Tickets einhergehen wird. Also wenn es zum Beispiel jetzt tatsächlich im September ein Rennen mit Fans geben sollte, werden die Tickets dann, die bisher schon verkauft wurden, für dieses Rennen Gültigkeit haben, mit der Option auf Rückerstattung, oder werden sie vielleicht sogar für nächstes Jahr gültig sein? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber wer weiß. Das sind alles Dinge, die gerade besprochen und entschieden werden. Da hängen ja auch viele verschiedene Dienstleister mit dran. Jetzt Ticketmaster natürlich als Verkaufsplattform für die Karten. De facto wurde einfach noch keine Entscheidung getroffen und die Aussage ist, wir werden zu gegebener Zeit, werden dann die Ticketinhaber direkt kontaktiert, entweder von der Formel E oder von Ticketmaster.
Eine Sache habe ich noch. Tobi, du sagst immer so professionell die Halbinsel Hainan, das ist streng genommen verkehrt. Hainan ist tatsächlich eine echte Insel. Ja, das war jetzt schon zum zweiten Mal. Nein, es ist eine richtige Insel, die circa 15 Kilometer vom chinesischen Festland liegt, ist also komplett von Wasser umschlossen und geht damit nicht mehr als Halbinsel, sondern als Vollinsel durch quasi.
Die Vollinsel. Gefällt mir.
Okay. Also Vollinsel.
Vollinsel. Okay, na dann die Vollinsel Hainan. Mit ohne Corona.
Mit der Vollstadt Sanya.
Ganz genau. Ganz genau. Tja, bleibt uns nichts anderes übrig, ne, als irgendwie das hinzunehmen, dass Berlin nicht stattfindet. Also zumindest nicht planmäßig. Ich will es nicht ganz ausschließen. In den Worten von Lord Alejandro, als Zeichen der Hoffnung könnte man ja vielleicht noch drauf spekulieren, weil Tempelhof ist natürlich schön abgegrenzt von allen Innenstädten dieser Welt. Ne? Da war halt eine Tür, ne, und die kann man auf oder zu machen und dann kommen die Leute rein oder nicht. Und man muss keine Straßen dafür absperren und hat keine Fußgänger, die noch über irgendwie eine Straße rüber wollen, während da aufgebaut wird. Das geht schon ganz gut. Mir kommt gerade noch der Gedanke, dass da natürlich auch, also dass einerseits Fans eine Großveranstaltung ausmachen, aber halt auch so ein Riesending wie ein Autorennen schon fast als Großveranstaltung gilt, nur mit den Leuten, die da irgendwie agieren. Also das habe ich ja, haben wir das nicht auch schon mal durchgerechnet, Tobi, irgendwie? Man hat halt mindestens 24 Fahrer. Das ist ja schon mal problematisch, wenn man sich nicht mit mehr als zwei Menschen treffen darf, die jetzt nicht in seinem Haushalt wohnen. Dann kommen, wie viele Mechaniker sind das? 15 oder sowas pro Team?
15, genau.
Das sind
20 pro Team.
Ne? Sagen wir mal 20 pro Team. Also 20 also mal Mechaniker 12
kann sein, ja.
Sind 240 Leute. Also 264 mit den Formel-E-Fahrern. Und dann kommen noch die Formel-E-Offiziellen dazu. Das sind dann vielleicht nochmal 50. Und vielleicht noch Marshals. Dann sind wir bei, sage ich mal, 300 bis 350 Leuten oder sowas. Pi mal Daumen. Und das könnte ja fast auch schon als große Veranstaltung zählen, oder?
Ja, ich glaube, ja, also da kommen wir aber
locker über 500 Leute, glaube ich.
Ja, locker. Genau. Da brauchst du natürlich auch noch die ja, Physiotherapeuten und so weiter, was im Endeffekt alles noch bei den Teams mit hinten dran hängt, die Leute, die jetzt nicht selber sich andauernd in der Box aufhalten, dann hast du natürlich die ganzen Medienvertreter, du hast die...
Na, die könnte man ausladen. Also nicht, dass ich das wollen würde, aber ich habe da auf Twitter neulich schon mal nicht eine Diskussion gehabt, aber so ein Chat habe ich mal gehabt auf Twitter. Also was zählt zu, es geht ja letzten Endes darum, was essentiell ist, damit das Event stattfindet. Ich weiß nicht, ob Physiotherapeuten essentiell sind und ich weiß nicht, ob Medienvertreter essentiell sind, dass das Formel-E-Rennen stattfindet. Ich finde das persönlich super wichtig, dass Journalisten da sind, versteht mich nicht falsch, aber aus Formel-E-Sicht könnte man argumentieren, die stellen sowieso nur komische Fragen und bei Medienterminen im Mediapen stehen alle gedrängt. Machen wir mal Social Distancing und laden die Journalisten aus.
Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Du brauchst natürlich, wenn du es im Fernsehen übertragen willst, brauchst du im Endeffekt die Kameraleute vor Ort, du brauchst die TV-Techniker vor Ort und so weiter. Auch wenn du selber die Medienvertreter, die blöde Fragen stellen, wenn du die weglässt, aber wie gesagt, es gibt ja tatsächlich Arbeit, die physisch vor Ort erledigt werden muss. Und auch dafür brauchst du das entsprechende Personal. Ja, und dann haben wir schnell 500 Leute. Dann brauchst du natürlich auch Leute, die da fürs Catering sich verantwortlich zeichnen, damit die 500 Leute auch was zu essen kriegen. Ja, und das ergibt einen riesengroßen Rattenschwanz. Und ich glaube nicht, dass so ein Rennen in der Praxis mit weniger als 600-700 Leuten überhaupt zu stemmen ist. Ja, da brauchst du, was weiß ich, für den Fall, dass es Unfälle gibt, brauchst du einen Abschleppwagenfahrer und solche Sachen.
Ja.
Das sind ja alles Leute, die du im Endeffekt noch dazu rechnen musst, die du in deiner Kalkulation gar nicht drin hast.
Mhm. Ja.
Und wie gesagt, ich glaube, 600-700 Leute kriegt man da locker zusammen.
Und das zählt für mich schon als große Veranstaltung. Vielleicht jetzt nicht als Riesenveranstaltung. Jetzt ist jetzt kein Festival und ist jetzt kein Konzert von irgendwie einem Chartstürmer. Schönes Wort übrigens. Aber es ist halt schon eine große Veranstaltung. Und deswegen sehe ich eine Möglichkeit in jedem Land. Also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch wenn wir ein Italien-E-Prix haben wollen in Rom, der ja nochmal unter ganz anderen Bedingungen stattfindet, weil es eben auf Straßen stattfindet, anders als im Tempelhof abgesperrt quasi von der Öffentlichkeit. In jedem Fall müssen Events okay sein, die eine mindestens mal dreistellige Anzahl an Menschen erfordern. Und das ist einfach aktuell, ich glaube, in keinem Ort in ganz Europa bisher gegeben.
Um das auch nochmal auf den Punkt zu bringen, Rennen hinter verschlossenen Türen, das geht ja bei den aktuellen Rennstrecken wirklich nur in Tempelhof, wenn man, also die jetzt noch ausstehen, und dann eben an permanenten Rennstrecken, wo du wirklich die Zäune zumachen kannst. Du wirst sonst überall, wenn du es auf Stadtkursen machst, hast du immer Zaungäste und so weiter. Das lässt sich einfach nicht vermeiden in der Innenstadt.
Ja. Oder aber du brauchst so viel Sicherheitspersonal, um dann die Leute von da wegzuhalten, aber auch die zählen dann wieder dazu zu den Leuten, die du brauchst. Ja,
stimmt.
Ja.
Ach, es wird alles.
Ja, ich würde das Thema vielleicht noch kurz abrunden mit nochmal zurückkommen auf die Flaggen, denn im Juli ist jetzt aktuell eine gelbe Flagge angesetzt. Das heißt, Rennen können stattfinden, theoretisch. Ich denke mal, dass wahrscheinlich dann die Asienläufe vielleicht die sind oder eben die permanenten Rennstrecken hinter verschlossener Tür, die da die größten Kandidaten sind. Aber um jetzt nochmal so ein Fünkchen Hoffnung wenigstens dem Thema am Ende zu geben, wir könnten vielleicht eine Weiterführung der Saison im Juli sehen.
Hoffen wir es mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man doch immer. Jetzt fällt es mir aber relativ schwer, eine Überleitung davon zu finden zum nächsten Thema, das auch in der letzten Woche angekündigt wurde von der Formel E. Es hat natürlich wie alles momentan grob mit dem Themenfeld Corona zu tun. Die Formel E tut sich nämlich zum Kampf gegen Covid-19 mit UNICEF zusammen.
Ganz genau. Ja, die Meldung kam, glaube ich, am Mittwoch raus, dass man sich eben mit UNICEF zusammentut, um Spenden zu sammeln. Also die Formel E möchte was machen, möchte im Kampf gegen Corona weltweit eben ihren Teil beitragen und hat sich entschlossen, jetzt initial mit einer eigenen Spende UNICEF zu unterstützen, also mit einer Geldspende, deren Höhe aber nicht bekannt ist. Das hat man ja selten, dass da genaue Summen genannt werden. Könnte natürlich auch eine Mogelpackung sein, weil man nicht weiß, war es jetzt 1.000 Euro oder was die Spende oder waren es 10.000 Euro, können die ja wirklich was mit anfangen. Natürlich zählt der Purpose an sich auch immer und die PR, die damit generiert wurde, auch über die ganzen Team-Accounts und so, dass man eben darauf aufmerksam macht, UNICEF unterstützt weltweit die Kinder, die von Corona betroffen sind, von den Folgen der Pandemie. Die da wären einerseits natürlich die Gesundheit, aber andererseits auch die Bildung, weil weltweit Schüler ja einfach nicht zur Schule gehen können, viel Homeschooling stattfindet und da einfach, ja, die haben das dann natürlich, wie man das in Pressemitteilungen so macht, ein bisschen auf die Spitze getrieben, dass man ja dann auch, wenn man keine Bildung hatte, dann auch diskriminiert wird und solche Geschichten. Ja, das zählt sicherlich auch alles mit rein. Ich denke, es ist eine gute Sache, dass die Formel E das macht. Und viel mehr gibt es zu dem Thema aber auch nicht zu sagen. Sie haben eine erste Spende überwiesen und sie wollen jetzt eben weitere Spenden sammeln. Und damit kann man perfekt eigentlich zum nächsten Thema überleiten, nämlich dass man die Race at Home Challenge, die neue E-Sport-Serie, nutzt, um auf diese Partnerschaft aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln. Und zur Race at Home Challenge, da könnt ihr genauso viel erzählen.
Ach, die Race at Home Challenge. Endlich macht die Formel E mal wieder E-Sports. Das ist ja richtig trendy momentan. Jeder, der irgendwie einen Rang oder einen Namen hat, macht jetzt E-Sports und Simracing. Ob das jetzt die IndyCar ist, ne? iRacing Challenge, die eNASCAR, das Race for the World, wo sich ein paar Formel-1-Fahrer zusammentun. Oder natürlich hier die großen Veranstaltungen von Veloce und von The Race, die ja wenig überraschend vielleicht im Besitz eines E-Sports-Unternehmens sind. Also sogar Medienhäuser beteiligen sich jetzt am Sim-Racing. Und auch die Formel E versucht jetzt eben, wie Timo ganz richtig sagt, nachzuziehen und auf den schon fast abgefahrenen E-Sports-Zug irgendwie aufzuspringen. So ist zumindest mein Gefühl. Organisiert eben eine ganz eigene Sim-Racing-Liga-Meisterschaft mit 8 verschiedenen Events. Und das Ganze nennt sich Race at Home Challenge. Was gibt's da noch zu erzählen? Tobi, fällt dir was ein? Was muss man wissen, wenn ich jetzt Formel E Entzugserscheinungen habe und mir dann eben Formel E Sim Racing angucken möchte? Was muss man da so wissen?
Ja, wie du schon gesagt hast, es gibt die Meisterschaft besteht aus 8 Rennen. Jetzt am vergangenen Samstag, jetzt wo wir es aufnehmen, gestern, aber wenn ihr es hört, möglicherweise dann schon ein paar Tage später, war das erste Testrennen, das stattgefunden hat in Monaco. Gehen wir gleich mal im Detail darauf ein. In den kommenden 8 Wochen wird jedes Wochenende am Samstag ein Rennen durchgeführt. Dabei werden Punkte nach dem 4-Punkte-System vergeben. Es findet jedoch nur ein Qualifying und das Rennen statt und deshalb gibt es die 3 Punkte für die Super Pole in dem Fall nicht. Also soll heißen, im Rennen ganz normal 25 für den Sieger, 18 für den Zweiten und so weiter. 1 Punkt für die schnellste Rennrunde und zusätzlich 1 Punkt für den schnellsten Fahrer nach der Qualifying-Gruppenphase. Gefahren wird dabei zum einen von den richtigen Piloten der Formel E, Das sind bis auf wenige Ausnahmen alle Fahrer des Starterfeldes. Wir hatten gestern beim ersten Testlauf, glaube ich, 21 aktuelle Formel-E-Piloten am Start. Und drei mussten sich vertreten lassen.
Und das auch nur, weil da die Technik noch nicht funktioniert hatte. Also ich glaube, die haben das irgendwie zu spät geliefert bekommen oder so. Die Fahrer, die nicht schon selbst einen Sim-Racing, eine Sim-Racing-Maschine zu Hause hatten, die haben das gestellt bekommen von der Formel E und das konnte irgendwie noch nicht aufgebaut werden oder sowas. Sonst wären gestern tatsächlich schon alle 24 dabei gewesen.
Genau. Es gibt zusätzlich noch ein zweites Starterfeld, das ebenfalls aus, die ebenfalls auf der gleichen Rennstrecke antreten. Das sind dann E-Sportler, also in der Regel Sim-Racer und auch bestimmte Influencer, die sich im Bereich Sim-Racing tummeln. Und da ist das Besondere für die Challenger, so heißt diese Gruppe, da erhält der Meisterschaftsgewinner am Ende der 8 Rennen, erhält dann irgendwann später tatsächlich eine Testfahrt in einem originalen Formel-E-Rennwagen. In welchem Event das stattfinden wird, ist noch nicht kommuniziert. Auf jeden Fall darf der Sieger dieser Challenger-Liga dann tatsächlich am Ende in einem offiziellen Fahrzeug der Formel-E Platz nehmen. Ja, und wie Tobi schon sagte,
dass man das vielleicht in Valencia macht. Bei den vorsaisonalen Testfahrten, weil da hat die Formel E ja auch ihr Testauto parat und da hat man einen entspannten Zeitplan, man hat die Strecke und keine engen Wände, die für potenzielle Schäden sorgen können. Also vielleicht wird es ja da dann eingelöst.
Wobei es ja heißt, im Rahmen eines Rennwochenendes. Und das macht die Formel E ja auch, wenn eben Leute nicht das Auto kaputt fahren. Also so zum Beispiel hier, ich erinnere mich, In Marrakesch, war das Horst Lichter, der da eine Testrunde kriegen sollte?
Und genau, das war aber danach, nach dem Event.
Genau, das war vorm Rookie-Test. Also bevor der Rookie-Test um 9 losging, sollte der irgendwie um 8.30 Uhr mal 3 Testrunden fahren. Hat aber nicht geklappt, weil eine TV-Journalistin aus Frankreich den Wagen gecrashed hatte vorher. Genau das Problem, was Timo gerade anspricht. Die Promis crashen die Autos ständig. Auch hier
Chris Hemsworth,
Thor. Thors Hammer in die Wand geschwungen und dann war das Auto kaputt. Das passiert irgendwie häufiger. Also vielleicht tatsächlich am Rahmen von Valencia. Hast recht, eigentlich sind da keine Wände. Vielleicht sollte man es dabei machen. Aber soweit ich
im Sinnvoll wäre es, ja. Aber diesen Zusatz am Rennwochenende, das hatte ich nicht im Kopf. Das habe ich nicht mitgekriegt.
Na gut. Bis dahin ist aber noch ein weiter Weg bis zum Formel-E-Test, ne, Tobi?
Ja, ich sag, die steht im Endeffekt die komplette Saison noch bevor. 8 Rennen haben wir tatsächlich noch da auf dem Plan stehen. Wie du schon sagtest, professionelle Simulatoren werden von der Formel E zur Verfügung gestellt, die über den Logistikpartner der Formel E rechtzeitig geliefert hätten werden sollen zum Testrennen, was aber nicht in jedem Fall geklappt hat. Gut, kann passieren. Die 8 Meisterschaftsläufe des Auftaktrennen am kommenden Samstag, das ist dann der 25. April, soll auf der Strecke von Hongkong stattfinden. Hongkong ist neben Monaco, wo das Testrennen jetzt gestern stattfand, die einzige Formel-E-Strecke, die es tatsächlich bei R-Factor 2 gibt. Es ist daher noch unklar, wo die übrigen 7 Rennen stattfinden. Ich hatte da schon mal spekuliert, dass man auf jeden Fall Monaco nochmal in den Kalender für ein Meisterschaftsrennen aufnehmen könnte. Für die anderen Rennen müssten entweder noch neue Formel-E-Strecken in R-Factor 2 zur Verfügung stehen. Das ist natürlich, wenn jede Woche ein Rennen stattfinden soll, ein sportlicher Zeitplan. Alternativ könnte man da auch Strecken fahren, auf der die Formel-E normalerweise nicht fährt. Das halte ich im Moment am ehesten für wahrscheinlich.
Gibt's was kann man sagen? Sie haben mal so zwischengefragt?
Tobi, du bist auch der R-Factor 2-Spezialist.
Soweit ich weiß, nicht. Also R-Factor, sowohl R-Factor 1, das ist ein Spiel aus, glaube 2005 oder so, als auch R-Factor 2, was dann 7 Jahre später oder sowas kam, ist super dafür, um Modifikationen zu machen damit und wirklich Mods zu programmieren. Und dann, de facto gibt es jede Formel-E-Strecke schon, weil sich irgendein Fan mal hingesetzt hat und die Strecken modelliert hat. Und die sind auch super und echt cool zu fahren, aber es sind nicht die offiziellen Strecken. Und ich glaube, das Gleiche gilt für Valencia. Es gibt offizielle Strecken, klar. Da wird dann mit riesengroßem, na, vielleicht nicht riesengroßem Budget, aber schon mit Aufwand vom Entwicklerstudio von R-Factor 2 zum Beispiel die Nordschleife modelliert. Und das ist dann eben offizieller Content. Ich weiß nicht, ob es Valencia als offiziellen Content gibt. Ganz sicher gibt's Valencia, aber weil ich die Strecke schon oft gefahren bin mit der Formel E, als inoffizielle Modifikation für das Spiel, ist die Frage natürlich, ob die Formel E sich auf Fan-Content beziehen möchte oder es nicht lieber selbst machen möchte. Wenn nicht, könnte schon in Zürich gefahren sein und sogar Berlin 2015 aus der ersten Formel E-Saison ist schon modelliert. Macht super Spaß zu fahren, aber es ist halt nicht offizieller Content und ich kann mir vorstellen, dass die Formel E überall das offizielle Formel E-Branding drauf machen möchte. Quasi in Eigenregie oder in
auch
Regie
die Sponsoren.
Zusammen mit Studio 397, das Entwicklerstudio, geht da natürlich auch um die Sponsoren, hast ganz recht. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, jetzt in Vorbereitung auf das Monaco-Rennen, bin ich natürlich auch ein paar Ründchen da drauf gefahren, einfach weil ich die Zeit habe momentan dafür. Da hat sich, ich weiß nicht wann, allerdings im Vergleich zu der Strecke, die ich das, also zu Monaco, dass ich das mal davor gefahren bin, was ein paar Monate her ist, haben sich die Werbebanden geändert. Also die Sponsoren wurden angepasst und da hat man natürlich volle Kontrolle drüber, wenn man die Strecke in Valencia oder in Paris oder in Rom selbst entwirft und man sich nicht auf Dritte eben verlassen muss. Also long story short, ja, Valencia gibt's. Aber halt nicht offiziell von R-Factor oder von der Formel E. Eine Formel-E-Strecke gibt's tatsächlich noch. Das geht immer ein bisschen unter, weil es keine offizielle Formel-E-Strecke ist, sondern eine fiktive. Die nennt sich Leicester Special Edition. Die ist 3,2 Kilometer lang, übel lang also für die Formel E eigentlich. 18 Kurven. Enorm schnell, enorm flüssig, gar nicht das wendige Mickey-Maus-Ding, was man aus der Formel E sonst kennt. Es gibt Schikanen, aber da kann man fast mit Vollgas durchfahren. Leicester Special Edition in New York, nee, New Jersey soll das spielen, ist aber eine fiktionale Strecke. Trotzdem ist das offizieller Formel E-Content, also das ist tatsächlich eine offizielle Formel E R-Factor 2 Strecke, die es zwar in Real Life nicht gibt, aber halt online gibt, da könnte man so. Eventuell auch noch drauf fahren.
Könnte, dann werden sie das bestimmt machen.
Gehe ich mal von aus, ja.
Bin gespannt.
Ich bin nämlich auch gespannt, wie jetzt die nächsten Wochen irgendwie werden. Wir wollen ja jeden Samstag ein Rennen haben in dieser Race at Home Challenge. Da kann man jetzt die erste Woche in Hongkong fahren, die zweite Woche von mir aus in Leicester und die dritte Woche von mir aus nochmal in Monaco. Aber dann sind wir Mitte Mai und haben immer noch die halbe Saison vor uns. Und dann bräuchte man vielleicht langsam eine neue Strecke. Also ich bin gespannt drauf, wie die Formel E die weiteren virtuellen Strecken handelt und ob da nicht vielleicht doch nochmal offizieller Formel E-Content zu R-Factor hinzukommt. Was mich sehr freuen würde, weil das DLC-Paket gibt's ja schon seit, glaube ich, seit 3 Jahren sogar. 2 oder 3 Jahre. Und wurde meinem Gefühl nach komplett vernachlässigt irgendwie von der Formel E. Da hat man dann zum Saisonstart von Saison 4, glaube ich, war das, Hongkong hinzugefügt. Das war ganz cool. Dann Saison 5 Monaco hinzugefügt und Leicester, glaube ich, auch noch. Aber sonst kamen halt immer nur die neuen Autos, die dann einmal von Gen 1 zu Gen 2 gingen, aber zwischen Saison 5 und 6 halt einfach nur eine neue Lackierung bekommen haben. Bin ich mal gespannt, ob da jetzt nicht vielleicht in der nächsten Zeit noch neue Strecken hinzukommen könnten.
Ja, vielleicht kurz noch zum Testrennen, was in Monaco ausgetragen wurde, das jetzt nicht zur Meisterschaft zählt und einfach mal so einen ersten Einblick geben sollte, wie denn das Ganze funktioniert, womit wir da zu rechnen haben. Debüterfolg eines deutschen Piloten, Maximilian Günther, gewann das Rennen der Piloten vor Stoffel Vandoorne und André Lotterer, direkt mit 2 Deutschen auf dem Podium. das, ich sag mal, das ein bisschen was Besonderes ist, dass das Rennen zwar mit allen 24 Fahrzeugen gestartet, allerdings nur mit 10 Fahrzeugen beendet wird. Ab der dritten Runde, glaube ich, war es, wird jeweils der Letztplatzierte aus dem Rennen genommen. Das nennt sich Battle Royale System und tatsächlich dann am Ende die letzte Runde nur noch zu 10 gefahren. Ist, ich sag mal, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sorgt dafür, dass erbitterte Kämpfe stattfinden, dass man ja nicht als Letzter über die Ziellinie fahren will, weil man dann ausgeschieden ist. Außerdem, was aufgefallen ist, vielleicht auch ein bisschen negativ, dass doch mit stark reduziertem Schaden an den Fahrzeugen gefahren wird, was natürlich dafür sorgt, dass sehr, sehr viele Rempeleien und Anschubsmanöver und so weiter stattfinden. Weiß nicht, ob man da gewillt ist, nochmal nachzubessern. Aber ich denke, für einen Auftakt, für einen ersten Versuch war das auf jeden Fall schon mal gar nicht schlecht, konnte man sich gut angucken. Im Challenger-Rennen von den professionellen Sim-Racern, das stattgefunden hat, gewann übrigens Graham Carroll im Virgin vor Kevin Sickey im Andretti BMW und Dritter wurde Mark Gassner im Nissan.
Gassner, der ist ein Deutscher. Der hat 2014 die GT Academy gewonnen. Und ist jetzt so VLN-Fahrer, glaube ich, vor allem. Und ist aber auch mal Blancpain gefahren und so. Also, das ist ja auch, sagt sich immer so schön, auch die Simracer, die Zocker, die Gamer. Anfangs hat die Formel Simracer, die hat ja schon, kann ich gleich nochmal erzählen, eine ganz lange E-Sports-Geschichte, hat die Simracer immer als Gamer bezeichnet. Manch einer möchte fast sagen verunglimpft. Aber die haben es A, richtig drauf. Und B, sind die zum Großteil auch Rennfahrer, so nebenbei. Also Graham Carroll, der ist Formel Ford gefahren und dann ist ihm irgendwann halt das Geld ausgegangen und dann halt Simracing gemacht und das auch gar nicht so unerfolgreich. Der war ja auch schon, und da wolltest du vielleicht sogar drauf hinaus, beim Vegas E-Race dabei. Erinnert ihr euch noch daran?
Oh ja, ja, das wissen wir noch.
2017. Das große, ich meine sogar auch bis heute größte Simracing-Event in der Geschichte von All of Simracing. Zumindest in Sachen Preispool. Also für diejenigen, ich fasse das nochmal, also versuche es mal ganz kurz zu sagen. Die Formel E, die macht schon seit einiger Zeit Simracing oder versucht es zumindest. Das hat so ein bisschen angefangen mit dem großen Race-Off. 2016 war das. Das war die erste, also in der zweiten Formel-E-Saison. Da gab es dann eine Profiserie. Da wurde dann um 15.000 Euro gefahren. Der Preispool wurde dann bei einem großen Finale am Rande vom London-E-Prix ausgeschüttet. Dann gab es allerdings auch Live-Sendungen, wo dann die Simracer-Gamer im Rahmen von eben Live-Sendungen mit zum Beispiel Senna und Prost, wo sich das Marketing-Team der Formel E wohl die Hände wund gerieben haben dürfte. Oder Sam Bird und Jerome D'Ambrosio. Wie habe ich den Satz angefangen? Naja, mit den Fahrern fanden jedenfalls Live-Veranstaltungen statt. Und das war so der erste Schritt der Formel E in Richtung E-Sports. Fairerweise sei angemerkt, das ist auch E-Sports und nicht Simracing. Das ist so ein bisschen schwer zu erklären, aber das Ganze fand auf der Plattform von Forza Motorsport 6 statt. Das ist ein cooles Spiel und da kann man gut E-Sports mitmachen, aber es ist kein Simulator und deswegen kein Sim-Racing. Und Sim-Racing hat die Formel E dann erst im Folgejahr versucht, nämlich mit dem Las Vegas E-Race. $1 Million waren damals im Jackpot. Und das ist bis heute, wie gesagt, noch der größte Preispool, der jemals für ein Sim-Racing-Event im Raum stand. Da gab es dann auch eine Qualifikationsserie, da wurden dann die 10 besten Sim-Racer ausgefahren und dann hat sich jedes Team einen Sim-Racer genommen. Damals waren es noch 10 Formel-E-Teams, inzwischen ja 12. Und dann fand in Las Vegas am Rande der Consumer Electronics Show das große Vegas E-Race statt mit einer eigenen Strecke und allem Pipapo. Das ist dann leider ein bisschen desaströs geendet. Da sind dann zwei dieser Gaming-Maschinen, wie ich sie vorhin bezeichnet habe, Rigs nennt man die halt, ausgefallen. Und so konnten dann zum Beispiel D'Ambrosio und die Grassi einfach nicht mitfahren, weil deren Computer nicht gingen. Dann sah die Grafik aus wie auf dem GameCube aus den frühen 2000ern, obwohl natürlich Grafik beim Simracing sekundär ist und sein sollte. Nicht, dass man mich hier lyncht, wenn man das jetzt als Simracing-Fan hört. Natürlich, Grafik ist zweitrangig und es kommt vor allem auf die Fahrphysik eben drauf an und auf das Gefühl beim Fahren. Man soll es ja simulieren, da ist es wichtiger, dass man das Auto fühlt und nicht die Umwelt sieht. Trotzdem, ein bisschen schöner hätte es schon aussehen können. Und ganz groß war der Aufschrei natürlich, als der Rennsieger bestraft wurde nach dem Rennen, weil der seinen Fanboost aktiviert hatte und der eigentlich für 6 Sekunden bleiben sollte, aber halt 6 Runden galt. Und dann war der halt je Runde 2 Sekunden schneller als alle anderen, ist dem Feld davongefahren, welch Überraschung, und hat das Rennen gewonnen und wurde dann aber bestraft mit einer 12 Sekunden Zeitstrafe. Das hat den am Ende.
Und wer war das witzigerweise?
Das war Mahindras Olli Pakkala, ein finnischer Simracer. Olli Pakkala, der übrigens gestern auch wieder mitgefahren ist bei der Race at Home Challenge, hat ihn 152.000 Mäuse Euro umgerechnet gekostet am Ende. Also
ja, bitter.
Er hat sie natürlich nicht ausgegeben, er hat sie auch vorher nicht gehabt, aber er hätte 150.000 Euro reicher sein können, wenn eben das Problem, und da kann er ja gar nichts für, das Problem mit seinem Computer nicht gewesen wäre. Also das Debakel.
Ja, also er war ja vorne. Ja? Ohne den Fehler, diesen Software-Glitch, hätte er es ja wahrscheinlich trotzdem ins Ziel gebracht.
Nee, der war Dritter.
Bono Ruiz, der dann.
Ich glaube, der war vor
dem Boxenstopp. War der Dritte und hat dann dadurch überholt?
Genau, bei den Boxenstopps.
Er hat sein Fahrzeug gewechselt und nach dem Fahrzeugwechsel den Fanboost aktiviert und hatte dadurch genügend Vorsprung rausgefahren, um vor den anderen zu bleiben nach dem Fahrzeugwechsel.
Quasi
weil den Undercut. Weil er als Erster, glaube ich, gewechselt hatte. Genau.
Ja. Den Undercut mit Software-Glitch. Der ist übrigens gestern die schnellste Rennrunde gefahren im Challenger-Grid. Der ist Fünfter geworden im Rennen. Übrigens hinter Peter Brilliak, oder wie man ihn auch immer ausspricht, der damals auch am Vegas E-Race teilgenommen hat, genau wie der Sieger Graham Carroll. Also einige von damals waren nochmal dabei.
Man trifft sich immer wieder, ne? Ich gucke jetzt gerade mal durch die Liste durch. Ich glaube, das waren aber alle, die damals mitgefahren sind, ne?
Ich glaube auch.
Die anderen, die hört man hin und wieder schon in den anderen Sim-Races. Natürlich prominentester Simracer gestern dabei gewesen, Jimmy Broadband mit über 500.000 Abonnenten auf YouTube, oder ich weiß nicht, ob über, aber grob 500.000 Abonnenten auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob der vielleicht sogar schon als Influencer zählt. Steve Brown, Audis Formel E-Mann im Challenger-Rennen gestern, hat den YouTube-Kanal Super GT auch sehr beliebt, ist nebenbei auch wieder ein typischer Fall von, ne, der ist zwar YouTuber und Simracer, aber auch richtig, richtig, richtig guter Kartfahrer. Ist Potenzial drin in beiden Grids, sowohl im Challenger-Grid als auch natürlich im Formel-E-Grid, dass dann vielleicht sogar nächste Woche ohne die Ersatzmänner auskommt, die ja auch richtig gut waren dieses Mal. Also Nick Cassidy, Virgins Testfahrer vom Rookie-Test, hat da den Streckenrekord in Marrakesch gebrochen. Jan Mardenborough, tatsächlich auch ein ehemaliger GT Academy-Gewinner, aber Nissan-Werksfahrer und in des Super GT teilt sich den Namen mit dem YouTuber von gerade, bisschen unpassend, aber auch da in Japan eben aktiv, und der dritte Ersatzfahrer in Anführungszeichen im Formel-E-Feld war Sam De Jonge, der Mahindra seit Jahren im Simulator, also im tatsächlichen Formel-E-Simulator unterstützt. Die waren jetzt auch nicht irgendwie hergeholt und kommen, setz dich mal ins Auto, ersetz mal Pascal Wehrlein, ersetz mal Buemi und ersetz mal Bird. Die können schon was. Und ich glaube, das ist das, was wirklich diese Race-at-Home-Challenge so gut macht. Oder überhaupt die ganzen Sim-Racing-Sachen so gut machen, dass das halt nicht nur das klingt gemein, wenn ich jetzt sage, No-Names sind, aber man verbindet einfach mit den Personen, die da in diesen Rennen mitfahren, egal ob das jetzt die Formel-1-Fahrer sind, die sich zusammentun und in einem Codemasters-Spiel zusammenfahren und danach noch Eurotruck-Simulator zocken, oder ob das eben die Formel-E-Fahrer sind. Man verbindet einfach mit den Namen, die da auf dem Bildschirm sind, das Gesicht und die Person. Und das macht Motorsport ja auch so schön, oder Sport generell überhaupt so schön aus, dass es alles Personen sind, mit denen man sowas verbindet. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum alle jetzt Sim-Racing machen wollen. Einerseits ist natürlich so eine Sache von Angebot und Nachfrage, ne? Super Nachfrage gewesen nach, gibt uns bitte Motorsport. Und alle geben Motorsport, auch wenn es nur virtuell ist. Naja, also das macht es eben so toll, dass so große Namen in diesen Rennserien mitfahren. In allen Rennserien eigentlich mitfahren. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Max Günther gestern, der erst die Formel E gewonnen hat, die virtuelle, und dann bei den Kollegen von The Race das Rennen, was die gemacht haben, gewonnen hat. Und dann wahrscheinlich noch irgendwie weitergefahren ist, weil, warum halt nicht? Also sie sind überall die Rennfahrer, und das ist einfach schön, gute Rennfahrer zu sehen. Auch wenn es leider nicht in echt ist, aber Mensch und Maschine geht ja irgendwie doch auch digital.
Immerhin irgendwas. Ich würde gerne noch mal einen Satz ergänzen. Und zwar ist das bisher so ein bisschen auch bei uns jetzt in den Berichten noch zu kurz gekommen, weil es noch nicht so richtig klar ist, wie es funktioniert. Aber ab dieser Woche soll es eigentlich, es soll immer in der Woche vor dem Rennen eine Qualifikationsphase geben, die öffentlich ist, in der jeder mitmachen kann. Also in der du, Tobi, zum Beispiel, dich jetzt an den R-Faktor setzen kannst. Und deine Zeiten da ballerst und dich dann vielleicht für dieses Challenger-Grid qualifizierst. Der Plan ist, dass ich glaube immer die Top 3, also jetzt in dem Fall Carroll, Siggy und Gasner, die sind automatisch qualifiziert fürs nächste Wochenende schon, aber alle anderen können sich qualifizieren. Und bisher hat die Formel E da noch nicht wirklich zu kommuniziert, weil sie noch so am Ausloten sind, wie denn das jetzt genau stattfindet. Aber eigentlich soll das so kommen, dass da jeder wirklich mitmachen kann.
Versuchen kann man es ja mal. Ich weiß nur, dass meine Monaco-Zeit eine Sekunde langsamer war als das, was halt gestern gefahren wurde. Bin ich also...
Hat's nicht 3 Sekunden?
Nee, war nur eine Sekunde. Oder 1,5. Was in Monaco halt schon richtig
geht viel aber.
Ist. Nee, in Monaco ist das richtig.
Aber viel. Trotzdem hier so gegen Graham Carroll oder so, die Topfahrer da gestern oder Olli Pakkala, das... 1,5 Sekunden? Geht doch.
Naja, aber in meiner besten
Runde. Du hast ja jetzt auch kein Playseat, oder?
Nee. Hier auf meinem Schreibtischstuhl und dann wird das Lenkrad an den Computer angeschraubt an den Schreibtisch. Aber wohlgemerkt, in meiner besten Runde war ich 1 Sekunde oder 1,5 Sekunden dran. Die sind das ja im normalen Rennstint gefahren. Also ich wäre chancenlos wahrscheinlich gewesen, aber mit ein bisschen Übung, einer Woche Übung. Hey, ich versuch's mal. Pass auf, ich versuch's mal. Qualifiziere mich jetzt für Hongkong und fahr am Ende Formel E, weil ich das die Challenge gewinne.
Das wär's. Okay, das ist der Masterplan.
Das ist der Masterplan.
Ich kenn da wen, der hat mal ein E-Race vor Ort gewonnen in Sanya.
Ich auch.
Vielleicht können wir den mal fragen.
Vielleicht kann der uns mal verraten, warum der so schnell gefahren ist. Unser lieber Kollege Cedric aus der Schweiz, weil in Sanya gab es nicht, es gibt ja auch, das habe ich vorhin gar nicht erzählt, natürlich gibt's auch am Rande der Formel-E-Rennwochenenden immer das große E-Race und da fahren eben die Fahrer allesamt gegen einen Fan, der sich vorher qualifiziert hatte mit der schnellsten Rennrunde, nicht nur Rennrunde, Qualifying-Runde, aus allen Fans, die da vor Ort sind an der Strecke. Ja, und da hat einer unserer Journalistenkollegen in Sanya tatsächlich die schnellste Fanrunde gefahren und durfte dann gegen die Fahrer fahren, die er dann nach dem Rennen nochmal interviewt hat. Da wäre ich gern dabei gewesen. kurzer Einblick noch in die Spendenaktion, ne? Ehe wir das Thema schließen. Abgesehen davon, dass wir nicht wissen, was die Formel E gespendet hat, leider, wissen wir aber, was zusammenkommt an Fanspenden. Und das ist zumindest nach dem 0. Rennen jetzt in Monaco schon mal ein ganz guter Anfang. Als Ziel hat die Formel E 1 Million Pfund angegeben. Ich vermute aber eher, dass das einfach Open-End ist und dass das Ziel ist, nicht irgendwie eine bestimmte Zahl zu erreichen und die dann an UNICEF zu überreichen, sondern so viel wie geht an UNICEF zu spenden. Bisher nach diesem ersten Rennen 1.300 Pfund wurden gesammelt. Und das ist zumindest ein ganz guter Anfang. Und wenn jetzt die nächsten 8 Wochen jeweils nochmal 1.000, 2.000 zusammenkommen, da kann man schon immerhin ein paar Schutzmasken für kaufen und keine Ahnung, ja, was kauft man davon, von dem Geld, was man an UNICEF spendet? Die wollen das in Bildung investieren. Also wahrscheinlich in vielleicht ein Tablet oder sowas, dass Kinder zu Hause lernen können, die sonst kein Tablet haben oder sowas. Oder irgendein Gerät jedenfalls. Wird man schon, also ich bin guter Dinge. Ich hoffe, dass da natürlich so viel wie möglich bei rauskommt. Ja, also wir bleiben gespannt.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht auch die Teilnehmer, die Fahrer oder so noch mal ein bisschen was drauflegen am Ende und sicherlich die Formel E dann auch noch mal aufrundet auf eine gewisse Summe.
Ja.
Also ein bisschen was wird da bestimmt auch zusammenkommen dann.
Ja. So, machen wir den Deckel drauf an das große Race at Home Challenge Thema, beziehungsweise nur so halb. Denn wir haben wie immer eine extra Rubrik am Ende jeder Episode und die heißt nämlich so:
Der Formel E Fakt der Woche.
Und auch da geht es wieder um die Race at Home Challenge. Nur mal so als grobes Zeichen, wie ernst die Fahrer das mit dem Sim Racing nehmen, habe ich mich mal reingeklickt auf den Server, auf dem die Formel E Fahrer gestern unterwegs waren und mal geschaut, weil da die Daten vermerkt sind, was die so gemacht haben, bevor das Rennen geschehen ist. Nur mal so 3 Zahlen. 308 Kilometer ist Stoffel van Dorn gefahren, Oliver Rowland 464 und Max Günther 604 Kilometer Streckenzeit oder Streckendistanz in Monaco, bevor es zum Rennen ging. Der ist 600 Kilometer im Simulator gefahren, bevor das Rennen begonnen hat. Das ist eine ordentliche Ansage. Das sind 300 noch was Runden oder so. Das muss man erstmal machen. Und so viel muss man erstmal aufbringen. Vielleicht nur mal so als Zeichen.
Das sind
viel. Ja?
Das sind, ich habe gerade mal in den Taschenrechner also eingetippt. 604 Runden, sagst du?
604 Kilometer.
Doch 600, ach so, okay. Okay, dann müsste ich jetzt doch einen Dreisatz anstellen. Die Strecke ist, glaube ich, so 1,7 irgendwas lang, ja. 1,75 oder so.
Ja. Jetzt rechnet Timo. Man hört die Maschine.
Ja, man hört den die Murmel in meinem Kopf gegen die Wände prallen. Aber da tut sich nichts.
Gutes Stichwort, stimmt.
Noch ein kleiner Hinweis. Oh, Tobi, das wäre doch was fürs Teleskop. Das könnte ich auch spontan sonst übernehmen.
Guck doch mal ins Workflowy, was ich vor 5 Minuten eingetippt habe.
Na dann, ey, ab geht die Post.
Dann bin ich ganz ruhig.
Tobis Teleskop. Ach, wie schön. Live in der Sendung, ey. Cool. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, und zwar heute mit einem ganz besonderen Thema. Nicht nur Simracing ist derzeit in aller Munde, auch eine besondere Form des Motorsports der anderen Art, sage ich mal. Und zwar Virgin Racing hat ein Murmelrennen veranstaltet, die sogenannte Marbula E. Und da fand jetzt der Saisonauftakt statt, nämlich der Paris M-Prix, kommentiert von auch Formel-E-Kommentator Jack Nicholls, den man ja auch aus dem Weltsignal zum Beispiel von den freien Trainings der Formel-E kennt. Finde ich wunderbar, eine tolle Veranstaltung. Schaut es euch an, auf Twitter oder Facebook könnt ihr es finden in den offiziellen Kanälen von Virgin Racing.
Das ist einfach großartig. Ich gucke den Kanal so, also nicht lange, aber so gerne einfach. Und hab da gestern über WhatsApp mit Dennis geschrieben, während das Video prämiert ist. Das gibt's ja schönerweise. Ich weiß nicht, ob das so eine neue Erfindung ist von YouTube oder so. Aber wenn ein Video veröffentlicht wird, kann man das so einstellen, dass dann quasi das Video live gestreamt wird, während es veröffentlicht wird. Und dann habe ich mit Dennis zusammen da gesessen und das Rennen kommentiert. Das war super. Vielleicht.
Ich fand's auch erstaunlich fesselnd.
Oder? Es ist geil, oder?
Ja, ich habe das vorher noch nie mehr so ein Rennen angeguckt. Ich habe zwar mitgekriegt, ihr habt darüber gesprochen und dass es das gibt, aber dann habe ich mir das gestern mal angeguckt und das fesselt einen ja wirklich an den Bildschirm. Und dann mit dem Kommentar von Jack Nicholls noch dazu, war schon irgendwie ganz, ganz unterhaltsam. Und das Geilste überhaupt fand ich ja dann später den Tweet von Mercedes AMG F1 vom Formel 1 Team. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ja. Also man muss dazu sagen, das Murmelrennen hatte Mercedes gewonnen. Sprich, die schwarz-silberne Murmel. Und dann hatten die irgendwie getwittert von wegen, ja, hier pure Dominanz von Mercedes, ihr macht den Murmelsport kaputt und so. Also so die üblichen Kritiker zitiert, die ja immer sagen, ja, Mercedes macht die Formel 1 kaputt durch ihre Dominanz. Das fand ich sehr witzig.
Super geil. Ich habe gerade mal übrigens nachgeguckt. Das Video, das Murmelvideo, hat 200.000 Aufrufe nach einem Tag.
Wahnsinn. Und jetzt guck dir mal den Stream der Race at Home Challenge an.
50.000.
Jo.
Ein Viertel davon. Ein Viertel hat, also das ist unglaublich. Ein Viertel der Zuschauer, die das Murmelrennen geguckt haben, haben Formel E geguckt.
Man muss natürlich dazu sagen, dass jetzt nicht, also dass das Race at Home Rennen nicht nur auf YouTube ausgestrahlt wurde, sondern auch über Facebook, über Twitch und andere Kanäle, und ein paar Fahrer haben es über ihre Twitch-Accounts noch geteilt und so. Da ist sicherlich auch noch einiges zusammengekommen, aber trotzdem schon eine Hausnummer. Und wer sich dieses Murmelrennen nochmal angucken will, der geht einfach mal bei uns auf der Website eformel.de in die Kurzmeldung und schaut da nach der Meldung vom 18.04. Virgin startet Murmelserie Marbula E. Und da haben wir das Video nochmal eingebettet. Da könnt ihr euch das angucken.
Super gut. Ich gucke jetzt gerade nochmal flott, weil du hast ja vollkommen recht. Man muss natürlich die, oder kann natürlich die Streamzahlen zusammennehmen von allen Streams. Zurückgedacht zu Jimmy Broadband, der hat 34.000 Aufrufe aktuell zum Aufnahmezeitpunkt 15 Uhr am Sonntag auf seinen Stream von dem Formel E Event. Sind dann zu den 50.000, die Formel E auf YouTube hatte, nochmal 30.000 oder 35.000 von einem Streamer. Dann kommen nochmal einzelne Zahlen dazu. Ja, also trotzdem hat Audienz gefunden. Immerhin etwas, ne?
Jo.
Juti wohl. Ich glaube, unsere Audienz hat aber auch langsam genug von uns. Jetzt haben wir schon fast eine Stunde geredet. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir langsam Tschüss sagen. Was findet ihr da? Haltet ihr davon?
Können wir gerne machen.
Jo.
Na, dann machen wir das.
Ab in die Sonne.
Ab in die Sonne. 1,5 Meter Abstand, ihr Lieben. Ne? Und nur zu zweit rausgehen. Was?
Balkonien.
Ach so. Ach so. Oder natürlich wie Tobi seinen eigenen Premiumgarten haben, ne? Der setzt sich jetzt hin, pflückt Minze und macht uns dann einen Schnaps für das nächste Redaktionstreffen oder so.
Ich muss dich enttäuschen, die Minze muss leider noch ein paar Monate wachsen, bis man genug hat, um Schnaps draus machen zu können.
Na gut, aber die
geht schon wieder ab wie Schmidts Katze. Ich habe vorgestern habe ich Minze eingetopft auf dem Balkon auch. Und also Minze ist ja sowieso so ein Kraut, das wächst ja ohne Ende. Also die geht schon wieder. Wenn man die fleißig gießt und ordentlich Sonne, herrlich.
Herrlich. Ach, dann
Ich musste damit rechnen, dass Dennis auch vorbeikommt, da brauche ich ein bisschen mehr.
So, jetzt machen wir hier den Sack zu, bevor Dennis, der kann sich nicht wehren, wenn du den jetzt hier als anonym Alkoholiker bezeichnest, der er nicht ist.
Nein.
Nein. So, Outro-Knopf, dann ist das alle ganz schnell vorbei hier. Macht's gut, ihr zwei.
Tschüss.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.